Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Vorher, nachher. Sendungen dazu im Fernsehen, Artikel in Zeitschriften sind zahlreich. Wer sich als eine graue Maus fühlt, der kann sich professionell aufhübschen lassen. Vorher so, nachher anders. Für gutes Geld stehen Fachleute bereit. Eine pfiffige Brille, eine geschmackvolle Frisur, gestraffte Wangen, stramme Waden, trendige Bekleidung und was noch alles. Und per Kamera wird dann die Bescherung festgehalten. Vorher grau und trist, nachher Schmuck und farbenfroh. Kein Vergleich. Bei manchem bricht dann gleich das große Sehnen aus. Viele würden ja am liebsten gleich aus ihrer Haut fahren, wenn das so einfach wäre. Das meiste bei uns steht eisern fest. Das verschiebt sich nicht, allem guten Willen zum Trotz. Doch der Apostel Paulus ist überzeugt, Glauben an Jesus Christus verändert uns, formt uns nach der Kraft, die in uns wirkt. Gott arbeitet an uns, Gott wirkt auf uns ein und zwar tut er das langfristig, peu à peu. Und Paulus beschreibt heute Morgen in 4 Aussagen, was sich dabei abspielt und was dabei bei uns herauskommt. Das Erste, was er uns sagt, wir knien vor dem Vater. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Das steht oben an. Gott ist uns heilig, vor ihm knien wir. Dieses Knien ist nichts Außergewöhnliches, sondern es ist was typisch Menschliches. Um Knien und Anbeten kommt keiner von uns herum. Der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski hat einmal gesagt, der Mensch muss jemand finden, den er anbeten kann. Denn das Geheimnis des menschlichen Lebens liegt nicht darin, lediglich zu leben, sondern darin, für irgendeinen Zweck zu leben. Wir sind uns also selber nicht genug. Wir brauchen etwas, für das wir leben können, dem wir uns verschreiben können, vor dem wir gleichsam knien und das wir verehren. Und dann empfinden wir unser Leben als lohnend, wenn klar ist, wofür wir leben. Und dieses Knien kann verschiedene Adressen haben. Man kann vor dem Gott Erfolg knien, erfolgreich sein. Dafür tut man alles, notfalls mit dem Ellbogen. Oben auf dem Trepp zu stehen, darauf kommt es an. Oder Gewinn um jeden Preis und um den im Wirtschaftsleben zu steigern, ist jedes Mittel recht. Knien vor dem Gott des Geldes. Der häufigste Gott ist doch gar nicht genannt. Ich lebe für mich. Ich, meiner, mir, mich und wie das alles weitergeht. Man kann regelrecht vor sich selber knien. Wir leben alle miteinander in einer anbetenden Gesellschaft. Martin Luther hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Frage nur, woran hängt unser Herz? Wer und was bestimmt uns? Denn das, was wir anbeten, das wirkt auf uns ein. Heimlich, still und leise, aber automatisch. Jeder Gott formt seine Leute. Und Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Und das tut er aus gutem Grund, denn ihm ist aufgegangen, von diesem Vater, von diesem Gott lebt die Welt. Er ist der rechte Vater. Er sorgt sich um seine Menschen. Jeder Atemstoß, jeder Stein, jeder Grashalm entspringt seiner Fürsorge. Von ihm empfangen wir Kraft und Lebensenergie. Ihm verdanken wir alles, was wir sind und was uns umgibt. Und mit jedem Menschen verfolgt dieser rechte Vater gute Absichten. Er allein ist so würdig, dass es sich lohnt, vor ihm zu knien. Und weil Gott der rechte Vater ist, lasst uns bitte aufhören, vor den verkehrten Herren und vor irgendwelchen Sachen zu knien. Man muss wissen, wofür man lebt und was einem wirklich wichtig ist. Wir knien vor dem Vater. Und dann fügt Paulus ein zweites hinzu: Wir werden von Jesus bewohnt. Das klingt ja ein bisschen romantisch, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wo wir also vor der richtigen Adresse knien, gewinnt Jesus bei uns Raum. Nicht ein Eckchen, sondern die Mitte, das im Herzen wohnen. Und das Herz ist in der Bibel nicht ein Organ unter anderen, sondern das Herz, das ist unsere Person. Das sind wir selbst in unserem Wissen und Willen. In unserem Herzen fallen die Würfe. Lassen Sie mich es in einem schlichten Vergleich sagen. Man getraut sich das kaum noch auszusprechen. Wir waren, als ich noch Gemeindepfarrer war, waren wir mit unserem Frauenkreis im Atomkraftwerk in Stade. Stellen Sie sich vor. Erzählen Sie es bitte nicht weiter. Ne? Aber damals war ja dergleichen hochmodern. Damals war man Ende der 70er Jahre auf der Höhe der Zeit. Also, wir fuhren dahin und guckten uns das alles an. Es nahm uns den Atem, was wir an gewaltigen Dingen dort erlebt haben. Wir haben gestaunt wie Bauklötze. Und vor allem darüber, dass dieses riesige, uferlose Kraftwerk von einem kleinen Raum aus gesteuert wurde. Überschaubar, nicht größer als irgendein Wohnzimmer. Das war die Schaltstelle. Und von diesem kleinen Raum aus wurde das riesige Kraftwerk gesteuert. Hier liefen die Fäden zusammen. Und genau das meint die Bibel, wenn sie vom Herzen spricht. Im Zentrum, am Schalthebel, dort will sich Jesus einquartieren. Und wir wollen denken und handeln, wie er denken und handeln wird. Jesus sozusagen in der Mitte unseres Lebens, er wird uns wichtig über alles. Und wenn wir vor Gott knien und wenn wir von Jesus bewohnt werden, dann danken logischerweise alle Götter ab, die uns bis dato in Trab gehalten haben und uns innerlich ausgefüllt haben. Ist ja nichts Schlimmes. Leistung, Bildung, das eigene Ich, das sind ja gute Werte. Und wir als Christen achten sie hoch. Aber wir knien nicht mehr davor. Indem wir täglich die Bibel aufschlagen, indem wir beten, indem wir uns zur Gemeinde halten, sorgen wir dafür, dass Jesus bei uns Raum bekommt und uns mehr und mehr ausfüllt. Und gerade in dieser Corona-Zeit, lasst uns bitte darauf achten, dass wir nicht von unseren Ängsten bestimmt werden und von unseren Ängsten bewohnt werden. Als Christen sind wir überzeugt, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das hilft uns, getrost zu leben, auch in diesen Tagen, ruhig und bedacht. Wir haben es überhaupt nicht nötig, weder zu dramatisieren noch zu bagatellisieren. Und von Verschwörungstheorien halten wir uns fern. Dass Gott in uns wohnt, verhilft uns zu einem nüchternen Blick. Wohl uns, wenn er in uns wohnt und uns bestimmt und unser Denken formt. Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen, singt Paul Gerhardt. Wir werden von Jesus bewohnt. Und hier tobt natürlich bei uns ein ständiger Kampf, denn vieles bestreitet Jesus den Platz, den er einnehmen will. Er möchte sich ja bei uns einquartieren, er möchte bei uns das Zepter schwingen. Aber oft genug fallen wir auf anderes rein und vergessen Jesus, dienen anderen Herren und Mächten, nicht? Und werden am Ende von ihnen dominiert. Und wir können immer nur bitten, und deshalb haben wir in unseren normalen Gottesdiensten ja auch zu Beginn das Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, und wir haben es nötig. Herr, vergib, setz dich immer wieder bei mir durch, auch gegen mich und gegen alles, was dir das Zentrum meines Denkens und Handelns streitig machen will, füll mich immer mehr aus. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Wir lernen über Jesus nicht aus. Sein Geheimnis ist größer als unser Verstand. Wir lernen ständig dazu. Und je länger wir im Glauben mit ihm unterwegs sind, desto mehr spüren wir auch, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind. Wir werden von Jesus bewohnt. Und dann fügt Paulus ein drittes hinzu: Wir erstarken im Innern. Wo wir Gott anbeten, vor Gott knien, wo Jesus uns Herzenssache ist, dort erleben wir, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Gott will uns also zu innerlich stabilen Leuten machen, die Maßstäbe kennen, die sich nicht einfach treiben lassen von dem, was heute gesagt und geboten wird, sondern die zielbewusst leben. Wir erstarken im Innern. Aber um den inneren Menschen ist es oft kümmerlich bestellt. Das merken wir daran, was wir alles für den äußeren Menschen anstellen und ausgeben. Wir haben gewöhnlich hohe Ansprüche. Beim Essen zählen wir jede Kalorie, möglichst aus biologischem Anbau. Unser Magen ist doch kein Müllschlucker. Wenn ein neues Kleidungsstück oder wenn Schuhe fällig werden, das muss alles schick und tadellos sitzen. Notfalls laufen wir von Laden zu Laden. Und beim Kauf eines Smartphones greifen wir nicht zur Marke Billigbau, sondern es soll doch bitte beste Qualität sein, neuester Standard, und dann kann man tagelang Prospekte wälzen. Aber, liebe Gemeinde, mit dem Qualitätsempfinden ist es oft ganz schnell vorbei, wenn es um den inneren Menschen geht. Da ist vielfach das Motto ausgegeben: immer hinein. Was wir unseren Magen- und Geschmacksnerven nicht zumuten, Seele und Geist müssen das abkönnen. Da sind wir oft sehr wenig wählerisch. Die Kinder gucken der Reihe nach im Fernsehen die Simpsons, die Sesamstraße und den Vorabendkrimi. Und mancher Ältere saugt von den roten Rosen über den Sturm der Liebe und die Tagesschau und das Sommerfest der Volksmusik alles ein. Und zwischen allem kleckert die verführerische Soße der Werbung, vom Internet ganz zu schweigen. Nun, dass wir uns nicht missverstehen: kein Wort gegen das Internet, kein Wort gegen eine gute Fernsehsendung. Wir wollen ja unseren Freund und Mitbruder Peter Hane nicht arbeitslos machen. Aber alles gegen die Haltung: mein Inneres ist offen wie ein Scheunentor. Da ist Platz für alle Bilder, für alle Meinungen, für alle Grausamkeiten, für alle Verführungen. Da scheint das Motto ausgegeben zu sein: immer hinein. Wir reden heute viel von Umweltverschmutzung. Das ist gut. Aber es wird höchste Zeit, dass wir daran gehen, auch mal über die Innenweltverschmutzung zu reden. Denn was in unseren Geist, was in unsere Seele hineinträufelt, ob wir es bewusst mitkriegen oder nicht, das ist drin, das arbeitet in uns weiter, das prägt sich unbewusst ein, das stapelt sich, baut auf oder vergiftet unseren inneren Menschen, es stärkt uns oder es verwirrt uns. Nichts von dem, was wir schauen und wahrnehmen, nichts von dem geht spurlos an uns vorüber. Und die Reizüberflutung macht uns innerlich konfus, weil wir die Fülle gar nicht verarbeiten können. Wenn wir dagegen vor Gott knien, wenn Jesus uns bewohnt, nicht, wir erstarken im Innern. Wir leben automatisch ein bisschen bewusster, ein bisschen nachdenklicher und mühen uns um Maßstäbe. Wir lassen Dinge in uns hinein, aber wir wehren auch gezielt ab. Was ist gut zu sehen, zu lesen? Hilft mir das? Entspannt mich das wirklich? Kann ich mich darüber freuen? Kann ich dafür Gott danken? Wir erstarken im Innern, sagt Paulus. Und wovor wir knien, von wem wir bewohnt werden und wie es in unserem Inneren aussieht, das wird nach außen Konturen gewinnen. Das zielt auf Gestalt. Und deshalb der vierte und letzte Gedanke: Wir bleiben in der Liebe verwurzelt. Denn darauf läuft alles zu, dass wir Menschen werden, die in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Eingewurzelt, da stehen Bilder vor uns auf. Ein Baum wird von seinen Wurzeln gehalten. Es tobt der Sturm, es braust der Wind, es klirrt der Frost, es glüht die Hitze. Der Baum hält Stand, er ist fest verwurzelt. Je tiefer, desto besser. Und so ähnlich in unserem Christsein. Wir wurzeln in der Liebe von Jesus. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat für uns gelebt. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Er tritt für uns vor Gott ein. Er denkt an uns und er betet für uns. Seine Liebe ist uns Halt und ist uns Wurzel. Jesus liebt nicht unbedingt das, was wir tun. Da hat er manches auszusetzen. Aber er liebt uns. Er lässt keinen von uns fallen. Er ist darauf bedacht, uns zu fördern, uns aufzubauen und ans Ziel zu bringen. Wir bleiben in der Liebe verwurzelt. Und das, worauf wir gründen, worin wir verwurzelt sind, das prägt uns, das färbt uns ein. Aus geliebten Menschen werden liebende Menschen, freundlich und aufmerksam, in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Wenn Gott an uns arbeitet, geht das stets in diese Richtung. Lasst uns deshalb Menschen sein, die ein Herz für andere haben, die ihnen geduldig zuhören, die versuchen, sich in sie hineinzufühlen. Was können wir den Menschen neben uns an Freundlichem tun? Wie können wir ihnen zeigen, dass wir sie lieben und schätzen? Hier sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und in einer Zeit, wo die Liebe, so sagt es Jesus mal, in vielen erkaltet, wird solches Verhalten zu einem hellen Signal. Zeichen des Christseins ist nicht unbedingt das, was wir sagen, unsere durchschlagenden Argumente, wohl aber die Liebe, die von uns ausgeht. Wenn Gott an uns arbeitet, wird das stets in Richtung Liebe gehen. Lasst uns als Christen dort, wo Gott uns hingestellt hat, freundliche und herzliche Menschen sein, die ein Herz für andere haben, die zuhören können und die versuchen, sich in andere hineinzufühlen. In der Liebe schlägt das Herz unseres Glaubens. Und was können wir an Freundlichem tun? Wie können wir anderen zeigen, dass wir sie lieben und schätzen? Wen können wir heute oder morgen erfreuen? Hier sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Sprache der Liebe versteht jeder Mensch. Auch der, der nie in unsere Gottesdienste kommen würde. Der den Gemeindebrief von Elia gleich in den Papierkorb wirft. In der Liebe steckt werbende Kraft. Und gerade dort, wo wir Menschen für den Glauben gewinnen wollen, das geht nur mit Liebe. Und was wir nicht aus Liebe heraus tun, das können wir vergessen. Und nun sind wir gefragt, vor wem knien wir? Und wenn wir aufgehört haben, mit irgendwelchem Ersatz uns zufrieden zu geben, dann werden wir von Jesus bewohnt. Er arbeitet an uns, damit wir im Inneren erstarken und in der Liebe verwurzeln. Nicht im Hauruck-Verfahren von 0 auf 100, vorher und nachher, sondern das geht heimlich, still und leise, aber wirksam zum Segen für uns und für die Menschen neben uns. Herr, für dich will ich leben, zieh in meine Gedanken und Gefühle ein, präge mich in deinem Sinn. Dir, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, Dir sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.